Ihr seht es, wir steigen heute gerade ein mit der Predigt und ich komme Hilfe über. Wir reden heute über den König David. Und weil wir den alle so gut kennen, habe ich gedacht, ich würde euch gerne Fragen dazu stellen. Jetzt ist das ein bisschen schwierig mit dem Livestream und darum, ihr seid mein Publikum. Ihr vertretet also den ganzen Club hier. Und also wenn es ganz schlimm wird, oder, dann könnt ihr ja einfach sagen, halt, das ist nicht in unserem Sinn, aber wir fangen gerade an. Was kommt euch so spontan zum David in den Sinn? Was für eine Person ist der David? Was macht der David für dich speziell? Jetzt darf ich dir einfach durcheinander schwätzen.
Ein Mann nach dem Herzen von Gott.
Der Goliath.
Der Goliath. Der Brüder von David, oder?
Ja, genau.
Psalmschreiber.
Eine rechte Karriere hat er gemacht. Ja.
So klein und unscheinbar in der Familie und nachher der Grösste gewesen.
Hirte. Ja, es macht Mut, das zu sehen, dass du, was du gesagt hast, Rosmarie, dass er eben eigentlich so klein war in der Familie und Gott ihn so fest brauchen konnte.
Paulus fasst David zusammen in einem Satz. Und er zitiert da dabei das, was Gott über den David sagt. Und der Dani hat schon vorgegriffen. Ein Mann nach meinem Herzen. Ein Mann, der mir Freude macht. Was denkt ihr? An was hat sich Gott speziell gefreut an David?
Weiß auch nicht, er hat ihn einfach ausgewählt. Er hat ja vorher.
Also, das sagt Gott nicht von allen. Das sagt er ganz speziell von David. An dem habe ich Freude. Wie kommt Gott da drauf?
Die Psalm, die er auch geschrieben hat, das war sicher hervorragend. Und was mich auch speziell gedacht hat, beim David, er hat Gott nie vorgegriffen. Also, dort, wo er Saul eigentlich an der Strippe hatte, oder? Und er hat ihn um die Ecke bringen und können sagen, so, und jetzt bin ich König, jetzt bringe ich dich um die Ecke, er hat nicht vorgegriffen. Hat man gewartet.
Ich glaube, er war auch einfach sehr offen für Gott. Irgendwie, dass er, ja, er hat versucht, an sich zu arbeiten. Genau.
Jetzt frage ich das Publikum. Wer von euch weiß, das ist der erste halbe Satz, wie der Satz noch weitergeht? Ein Mann, den ich Freude daran habe, und dann sagt Gott auch noch, warum. Wissen wir nicht, hä? Weil er mein Wille tut. Für Gott war der David einer gewesen, der er folgen konnte. Jetzt gehen wir so ganz im Schnellzugtempo ein bisschen durch die Geschichte von David. Der David wird schon als noch Bub vom Samuel zum Nachfolger vom König Saul bestimmt. Wir haben es gehört, er besiegt dann den Goliath, den Philisterkrieger, der ein Ries war, und Menschen jubeln am David zu. Von dem Moment an ist der König Saul eifersüchtig auf den David. Und während etwa 15 Jahren ist der David dann vor dem Saul auf der Flucht. Der Saul, der David umbringen will. Er wird dem Bandenführer von Ausgestoßenen. Und ist ein ziemlich illustrer Club, wo da der David hat, wo mit ihm zusammen in der Wüste sich versteckt vor dem Saul. Und dann mit 30 kommt der König Saul ums Leben und der David wird König. Und dann wird alles anders. Der David besiegt die umliegenden Völker. Kannst du mal schauen, dass wir den Hall wegbringen? Also es halt bis zum David. Genau. Der David erobert ein grosses Gebiet von der Grenze von Ägypten bis zum Euphrat in dem heutigen Irak. Er zieht auf Jerusalem, er baut sich einen Palast, er wird reich. Und zu dem Zeitpunkt können wir davon ausgehen, dass der David schon 8 Frauen hat und ganz einen Haufen Kinder. Und sehr wahrscheinlich hat er noch ein paar Nebenfrauen. Das ist interessant, das kommentiert die Bibel nicht. Sie erwähnt es einfach. Was spannend ist, der David, trotz seinem Wohlstand, vergisst er Gott nicht. Er holt Bundeslade nach Jerusalem. Er möchte Gott einen Tempel bauen. Er fördert das geistliche Leben im ganzen Land. Und Psalmen. Psalmen zeigen uns, dass der David eine sehr enge, eine sehr vertrauensvolle Beziehung zu seinem Gott hat. Jetzt kommen wir wieder ins Spiel. Was zeigen uns Psalmen über das Verhältnis, das der David zu Gott hat? Was für ein Gott ist Gott für den David?
Er hat gewusst, dass er sich immer auf ihn verlassen kann und dass er gerecht ist.
Ja, und dass er da ist, vor allem auch in schwierigen Situationen.
Und gleich, glaube ich, auch, hat ihn Gott immer wieder herausgefordert und mit dem hat er, glaube ich, manchmal auch ein bisschen gehadert.
Ja, er hat gewusst, dass er Fehler macht und er hat die Fehler zugegeben, aber er hat, ja, er ist immer angeblieben und hat immer gewusst, Gott steht zu mir.
Der David ist aber auch ganz ehrlich in den Psalmen. Er redet über sein Gefühl, über seinen Schmerz, über das, was für ihn schwierig ist. Aber können wir sagen, das Vertrauen, das der David hat, ist vielleicht das, was am meisten herausleuchtet in den Psalmen? Ich kann mich einfach auf dich verlassen. Jetzt möchte ich heute mit einer neuen Predigserie anfangen. Und ich weiss noch nicht, was für einen Titel es die hat. Es könnte sein, dass es in die Richtung geht, Umgang mit unserem Versagen. In der Theorie wissen wir alle, dass Nachfolger von Jesus, da wo der Heilige Geist in uns lebt, dass wir zugerüstet sind mit seiner Kraft. Dass Gott alles für uns bereit hat. Seine Liebe, seine Geduld, seine Selbstdisziplin. Und doch gelingt uns so vieles immer wieder nicht, wie wir es eigentlich wettet und uns wünschtet. Und ich glaube, dass unser Versagen und damit auch unsere Selbstanklage bis hin zu Selbstverdammung viele Christen lähmt und völlig blockiert. Wer bin ich denn? Ich als Versager. Man kann das Versagen auch ignorieren oder man kann einfach resignieren. Und darum soll uns die Frage beschäftigen in den nächsten Predigten: Was sagt denn die Bibel zu unserem Versagen? Weil das kennen wir alle. Und so schauen wir jetzt eine berühmte Versagensgeschichte von David an. Das ist nicht die einzige. Der David hat sein Heer in den Krieg geschickt gegen die Amoriter. Das ist ein Nachbarvolk in Jordanien. Er bleibt im Palast in Jerusalem. Und nach dem Mittagsschläfli schaut er aus seinem Palast raus. Und im Nachbarhof, da nimmt eine wunderschöne Frau ein Bad. Und der David schaut ihr zu. Und er schaut ihr zu. Er holt den Feldstecher. Und er schaut ihr zu. Und dann will er unbedingt wissen, wie die wunderschöne Frau, wer da ist. Und ein Diener findet es dann raus, das ist Bathsheba. Die Frau von Uriah, ein von diesen Soldaten, der jetzt gerade für dich in den Krieg gezogen ist. Und jetzt rattert es beim David. Hoffen wir, er sei immer noch hier nicht gesteuert. Was für Gedanken gehen dem David durch den Kopf? Keine Fantasie.
Ja, das ist im Prinzip weiss er genau, was richtig ist und was nicht richtig ist, oder? Es wird ein Kampf sein.
Ja, glaube ich auch. Also, ich denke, er wird auch recht mit sich gerungen haben. So, und, ja,
oder putzt er den Feldstecher?
Vielleicht.
Auch. Es rattert. Da habe ich euch mal in einer früheren Predigt gezeigt. Versuchungen sind in unserem Leben wie Brücken. Und Brücken, die sind Teil von unserem Leben. Bathsebas, die stehen an jedem Ecke. Auch in anderen Formen von Versuchung. Und sie sind sehr verführerisch. Aber wir wählen. Wir wählen, ob wir über die Brücke gehen. In deinem Leben erscheinen immer wieder Brücken. Wir wählen. Der David, der lässt Bathsheba zu sich zum Hof kommen. Er schläft mit ihr. Und nach kurzer Zeit gibt Bathsheba ihm Bescheid und sagt, ich bin schwanger. Und ich weiß von wem. Jetzt müssen wir wieder helfen. Der David, der wird doch einfach von dieser Bathsheba verführt. Seit wann badet man in Palästina im Hof, wo jeder vom Palast kann zuschauen kann? Der David ist doch einfach das Opfer.
Nein, ganz sicher nicht.
Er hat auch nicht geschaut.
Ja, das sagst du als Frau.
Er hat sich selber entschieden. Er ist über die Brücke gegangen.
Aber die Bathsheba hat doch dort nichts zu suchen.
Das war ja ihr Haus. Und ich nehme an, da wird dann üblich sein, dass man so...
Dass man geschaut hat. Nein, er hätte ja rein können. Also,
genau.
Er ist selber schuld. Ja.
Er ist selber schuld. Kein Gnade mit dem David von eurer Seite. Versuchungen sind sehr verführerisch. Und trotzdem wählen wir. Wie auch immer, die Bathsheba ist schwanger. Und jetzt muss sich der David etwas einfallen lassen und er lässt sich etwas einfallen. Er schickt den Boten, holt Uriah, der soll mir erzählen, wie es läuft im Krieg. Und Uriah kommt und berichtet dem David. Und der David scheinheilig sagt, danke vielmals, aber bevor du jetzt zurückgehst, schau doch noch die Heil vorbei. Die Frau freut sich sicher. Und Uriah, der sagt, ich bin Soldat. Und meine Kameraden, die alle jetzt auch nicht zu ihren Frauen können, die dort im Krieg sind, ich gehe nicht heim. Als David das hört, wird er verrückt. Aber er hat wieder eine Idee. Er sagt dem Uriah, Uriah, kannst du noch einen Tag warten? Ich mache heute Abend noch ein Fest für dich. Und bei dem Fest schaut der David, dass der Uriah richtig besoffen ist. Geht er jetzt heim? Nein, der Uriah geht wieder nicht heim. Der Plan von David misslingt. Und so sorgt er dafür, dass der Uriah in dem Krieg ums Leben kommt. Sein General gibt ihm Bescheid und sagt, stell den Uriah dort an, wo es am gefährlichsten ist. Und dann schau, dass man ihm keine Rückendeckung gibt. Es ist interessant, im Joab hat David immer einen Verbündeten, wenn es darum geht, irgendwelche Rummitouren zu machen. Und der Plan, der gelingt. Uriah kommt um in diesem Krieg. Und der David heiratet Bathseba. Und schon gleich hat Bathseba am David einen Sohn geboren. Was denkt ihr? Wie geht es jetzt mit David?
Der hat sicher ein schlechtes Gewissen.
Meinst
du? Ja.
Hey, es ist aufgegangen. Plan geglückt.
Nein, der Plan ist irgendwie nicht geglückt. Also, das ist ja verrückt, weil er im Uriah angetan hat und wie da ein ehrlicher Mann war. Und er hat ihn so hintergangen. Also da, nein, das ist für mich irgendwie nicht aufgegangen.
Was denkst du, wenn er so der Bathseba begegnet?
Ja, ich meine, wir weiss es ja nicht ganz genau. Ich nehme an, sie haben einander ja schon geliebt. Aber also, das Gemeine, das er in Moria angetan hat, das steht einfach auch zwischen ihnen.
Ich glaube, es auch für ihn, so als Mann von der Öffentlichkeit, dann ist es auch in der Öffentlichkeit, ist der Plan wahrscheinlich aufgegangen für ihn, aber in seinem Herz oder einfach in Jemen hat es auch ganz anders ausgesehen. Mhm.
Vergesst ihr jetzt nicht einfach, dass der David auch König ist. Dem gehört ja auch alles, oder?
Ja, aber er war ja ein Mann Gottes. Also er hat ja Gott gekannt, er hat ja gewusst, was gut und böse ist. Und darum kann er da nicht einfach so weglegen und denken, ja, das ist jetzt schon gut und die Uriah ist tot. Und er kann da nicht verstecken vor Gott. Und da hat ihn ja auch der so geplagt, oder? Da sehen wir ja auch wieder in den vielen Psalmen, die er schreibt, dass er da immer, immer gelobt hat.
Ich denke, dass die Geschichte typisch ist. Es gelingt oft, Ungerechtigkeit auch noch so können zudecken, dass man kann sagen kann, es gelingt. Und trotzdem glaube ich, dass ihr richtig liegt, dass von dem Moment an der David seinen Frieden verloren hat. Ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, wenn er dann trotzdem in den Tempel gegangen ist und die gleichen Psalmen gesungen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat bei jedem Chorus noch irgendwo Bathseba mitgesungen. Und ich glaube, das ist der Moment auch, wo wir auch immer wieder erleben, was macht es mit uns, gerade als Nachfolger von Jesus, wenn wir wissen, in unserem Leben gibt es dunkle Geschichten, gibt es Sachen, die ich versuche, auf die Seite zu tun. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der David nicht manchmal so ganz allein für sich unter der Bettdecke Gott gesagt hat, blöd gelaufen. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Oder ob er sich gerechtfertigt hat. In jedem Fall, wie denkt Gott über die Geschichte? Der Herr verabscheute, was David getan hatte. So denkt Gott über die Geschichte. Und jetzt kommt die spannende Frage. Wenn Gott etwas verabscheut, wie handelt dich denn jetzt Gott? Was macht Gott jetzt, wenn er etwas verabscheut? David ist nicht nur untreu, der hat einen Menschen umgebracht. Man redet nicht von Peanuts. Und Gott verabscheut es. Wie handelt Gott? Kennt ihr den Spruch, Gott straft sofort oder noch schneller? Ich weiß es nicht, vielleicht ist da dieses Bild auch von Gott. Wenn Gott etwas verabscheut, und Gott hat viel Grund zu verabscheuen. Denn zack, haut er rein auf den Deckel. Gott straft sofort oder noch schneller. In dieser Geschichte auch. Ich glaube, das ist etwas, was sich durchzieht durch die ganze Geschichte vom Sündenfall bis heute. Gott sehnt sich immer nach unserer Umkehr. Auch wenn er etwas verabscheut, wie das, was der David gemacht hat. Gott sehnt sich nach unserer Umkehr. Und darum schickt Gott den Nathan, den Prophet, zum David. Und der Nathan kommt zum David und sagt, David, ich will dir eine Geschichte erzählen. Und die lese ich euch vor. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Da wird dann fast ein bisschen zu viel, oder? Hä? Also mir. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. Und jetzt explodierte David. Der David hört die Geschichte vom Nathan und er sagt, dieser Mann hat den Tod verdient. Und dann sagt der Nathan nur einen Satz. David, du bist der Mann. Ich rede nicht von Schäfli, ich rede von Uriah. David, du bist der Mann. Und in dem Moment bricht der David zusammen. Der David ist König. Er hätte den Nathan auch mit Schimpf und Schande aus dem Palast rühren. Aber der David kennt seinen Gott. Du bist der Mann. Im Psalm 51 beschreibt der David, wie er reagiert auf die Geschichte vom Nathan, von dem, dass er zusammenbricht und sagt, ja, ich bin der Mann. Wir wollen den Psalm 51 so ein bisschen miteinander anschauen. Am Anfang steht am David seine Bitte um Vergebung. Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig. Hab Erbarmen mit mir. Lösche meine Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Vielleicht wollen wir es auch nochmal lesen. Wie reagiert der David? Wie begegnet er Gott? Welche Haltung von David kommt da vor?
Eben, man sieht, dass er ihn geplagelt hat all die Jahre und dass er eigentlich froh ist, dass er sie jetzt bekennen kann und um Erbarmen bitten.
Demut.
Demut.
Vielleicht so ein bisschen alles geht miteinander. Also, der Schock, dass es jetzt vielleicht gleich rauskommt oder dass jetzt jemand darauf anspricht, aber vielleicht noch immer auch irgendwie eine Erleichterung oder so, dass er nicht mehr allein ist in dem. Mhm.
Wird der grosse König David, wo noch da war, ist, wird er nicht plötzlich ganz klein?
Doch, mir hat schon noch so eine Selbstsicherheit.
Wo siehst du sie?
Ja, wenn er sagt, eben, lösche mein Vergehen aus. Also erstens glaubt er daran, dass Gott ihm wirklich vergibt, denke ich. Er bekennt schon seine schwere Schuld, aber irgendwie denkt er gleich, das ist eine Sünde, aber die kann man wegmachen. Oder ich denke, in dem Verständnis und in dieser Zeit und auch in der heutigen Zeit gehört so jemand ins Gefängnis, das Leben lang, oder? König oder nicht. Und also mir denkt, er weiß schon, wer er ist.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie passen die beiden Sachen zusammen, dass der David seinen Gott kennt und weiß, der ist gnädig, der vergibt? Ich habe nicht den Eindruck, dass der David in dem Moment da locker sieht. Sondern einfach als ein ganz gewaltiges Geschenk. Ich habe es nicht verdient, dass du barmherzig bist. Ich habe es nicht verdient, dass du mir vergibst. Ich glaube, in dem Moment kommt da Erbarmen über mich. Vom David ganz tief aus seinem Herzen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Dann darf ich hier Platz nehmen. Ihr habt es gemerkt, sie haben ganz spontan reagiert. Ihr habt das super gemacht. David bittet Gott um Vergebung. Und was mir gefällt in dem Psalm 51, da beinhaltet auch, dass der David es ausspricht, benennt, über die Lippen bringt. Nicht einfach nur, du weißt, da ist daneben gelaufen. Herr, ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Ich bin ein Mörder. Nein, nein, der Moria ist ein Stein auf den Kopf geflogen, dort an dieser Mauer. Nicht beschönigt. Ich bin ein Mörder. Das Bekennen von seiner Schuld, das hat David verstanden. Und ich glaube, dass beim David etwas gespürt von echter Reue. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine Schuld. Verzweifelt über meine Schuld, was heißt das? Man ist nicht verzweifelt über seine Schuld, wenn man glaubt, Vergebung sei etwas garantiert lockerflockig. Der David kennt Gott als einen Gott, der vergibt. Aber nichts von lockerflockig. Glaube ich nicht. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Und dann betet der David weiter. Erschaffe in mir ein reines Herz. O Gott, mach mich bereit, dir zu gehorchen. Da geht es nicht einfach nur um Vergebung. Da geht es mit David um Umkehr. So wie ich gelaufen bin, da verabscheust du. Ich kehre um. Ich gehe in eine andere Richtung. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges beim David. Das schaffe ich ja gar nicht. Es ist nicht einfach nur der Willensentscheid. Von jetzt an wird es anders. Wie oft haben wir vielleicht gerade auch da schon von ganzem Herzen willen. Von jetzt an anders. Wenn wir in der Predigtserie über Versagen reden, dann nur auf dieser Basis, dass wir uns dürfen ausstrecken. Ausstrecken nach dem, wo Gott in uns bewirken und schaffen. Schenk mir ein Herz, das dir folgen kann. Wie wird der David zusammengefasst von Paulus? Ein Mann nach dem Herzen, ein Mann, der folgen kann. Das hat der David verstanden. Nicht einfach nur bei den Neben. Herr, wenn du mir nicht hilfst, wie will ich es morgen anders machen? Wieder nicht lockerflockig, sondern da steckt eine tiefe Sehnsucht von David drin. Ich will es erleben, dass du mir ein neues Herz schenkst, dass ich deine Kraft erleben darf. Und dann kommt einer der schönsten Versen. Der David darf wissen und Gott vergibt. Und da heisst, er klagt mich nicht mehr an. Und ich glaube, der zweite Teil ist für uns mindestens so wichtig. Und ich muss mich auch nicht mehr anklagen. Der David wird das Leben lang den Uriah nie vergessen haben. Das ist nicht möglich. Er hat Geschichte genau gekannt. Aber er hat gewusst, Gott klagt mich nicht mehr an. Das ist eine alte Geschichte. Und wenn der Teufel die Führer holt und es ihm gelingt, dass ich mich wieder anklage, dann ist Gott grösser, wie mein Gewissen, sagt Johannes. Und da betet der David, reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein, wasche meine Sünden ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Nicht nur einfach der Schuldbrief ist verrissen. Hey, das ist Hammer. Dass wir dürfen wissen, wie Gott es vergeht. Nein, da heißt, mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Da, wo mich anklagt. Da hätte David dürfen in Anspruch nehmen. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, weil über seinem Leben steht, dass er ein Mann war, der umgekehrt hat. Nicht, dass es der David so gut gemacht hat. Nicht, dass er so schöne Psalmen hat können dichten. Was der David so speziell macht, ist, er ist ein Mann, der umgekehrt hat. Und dass er noch mein Bild versteht. Eure Schuld und alle eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Das ist Vergebung. Jetzt ist Herbst. Wenn immer am Morgen ihr noch den Nebel seht, dann denkt ihr da, so vergibt Gott. Und dann verschwindet der Nebel völlig. Und am Nachmittag um 3 fragst du dich, ist es möglich, dass es am 8. noch so ganz anders drin gesehen hat? So vergibt Gott. Und dann endet der Vers in Jesaja 44, 22. Für alle Schnapstrinker, das könnt ihr euch merken. Jesaja 44, 22. Kommt zurück zu mir. Die Vergebung, das ist immer ein Angebot. Das ist immer eine Einladung. Jesus lädt uns ein. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich hoffe, du hast diesen Schritt in deinem Leben schon lange getan. Wir nennen das Bekehrung. Jesus Türen auftun von unserem Leben und sagen, ich brauche dich. Danke, dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld. Und ich lade dich ein in mein Leben. Und darum darf ich jetzt Gemeinschaft mit dir haben. Darum darf ich jetzt Kind von dir sein. Wenn du diesen Schritt in deinem Leben noch nie so ganz bewusst gemacht hast, dann möchte ich dich einfach einladen, komm doch auf mich zu. Dann möchten wir diesen Schritt einfach miteinander tun. Aber Versagen bleibt das Thema in unserem Leben. Und darum Vergebung auch. Und darum gilt die Einladung für uns alle immer wieder.